Herzlich willkommen in der evangelischen Gemeinde Albisrieden. Schön, dass Sie da sind, dass wir den Gottesdienst miteinander feiern. Es ist wirklich eine Freude. Es freut uns auch besonders, dass der Karl Albi jetzt bei uns heute da ist. Er ist fit und munter. Und das ist nicht ganz selbstverständlich, aber wird dann selber noch etwas dazu sagen. Also schön in dem Fall, dass wir hier zusammenkommen. Das Thema von heute, das der Karl Albi jetzt ausgesucht hat, das heisst das Neue Jetzt, nicht gestern und nicht morgen. Ich weiss nicht, kennst du das Gefühl, wenn es einfach so Sachen hat, wo du schon lange weißt, das hätte ich erledigen sollen und immer schiebt man es vor sich her. Kennst du das? Oder kenn nur ich das? Also ich habe das Gefühl immer wieder. Weißt du, ja, wir haben doch da so einen Schrank, den ich lange wollen aufräumen. Jedes Mal, wenn du den auftust, dann geht irgendwie wieder etwas raus und denkst, ja, das mache ich dann einmal. Und dann schreibst du das auf und irgendwie passiert es einfach nicht. Oder willst du mal jemanden einladen? Und sagst, ja, die Person haben wir schon lange nicht mehr gesehen, die wird mich schon lange mal einladen. Und irgendwie, ja, ich glaube, jetzt nicht brauche ich im Kopf, und das war vor einem Jahr, als wir das gesagt haben, wir haben es immer noch nicht eingeladen. Oder dann die Steuern. Ich habe letztes Jahr gedacht, ja, auf dem März sein, das wird knapp, ich mache eine Fristenstreckung, habe noch ein halbes Jahr mehr Zeit, aber es ist auch wieder knapp geworden. Ich habe es dann erst Ende September gemacht. Also man schiebt einfach so Sachen auf die lange Bank. Das sind so Sachen, die man mitträgt. Das sind wie eine Last, die man mitträgt. Man weiss immer, das sollte ich dann unbedingt noch machen. Das mache ich dann noch. Aber irgendwann ist, ja, ich packe es dann an. Da hat mal einer gesagt, weißt du, was des Teufels liebstes Möbelstück ist? Die lange Bank. Also ich will einfach, ja, ich nehme es ja auch immer wieder vor. Also wenn du auch so eine lange Bank hast, du dir mal deine lange Bank vorstellen, was alles so drauf liegt. Oder wann packst du es an? Wann fängst du mal an, das abarbeiten? Und du hast auch immer wieder Neues drauf. Hat es vielleicht nicht Sachen drauf, die du drauf biegen hast, schon gar nicht nötig gewesen wären? Also irgendwie tut man sich ja selber die Bank auffüllen mit immer neuen Themen. Also ich will dir und mir einfach Mut machen. Also erstens mal das Zeug mal abarbeiten, dass es mal ein bisschen geräumt ist. Und dann ich immer wieder gut überlegen, bevor man etwas drauflegt, kann ich das nicht gerade erledigen oder nehme ich es überhaupt gar nicht auf in diese Liste. Und das will ich mir und uns bitten. Und ja, ich bin gespannt auch jetzt auf die Predigt von Karl. Und ja, danke vielmals, dass du da bist. Und ich würde dir gerne das Wort übergeben.
Guten Morgen miteinander. Ich komme immer gerne in die DGA. Ich habe es Harry kürzlich geschrieben, sind für mich immer Höhepunkte, wenn ich darf da sein. Und heute ist es auch noch ein besonderer Höhepunkt, dass ich überhaupt noch da bin. Ich hatte einen Herzinfarkt im September. Völlig überraschend. Das heisst, für die Ärzte ist es nicht so überraschend gewesen. Wie mein Vater einen Herzinfarkt hatte mit 64,5. Liegt bei mir eine Disposition drin. Und scheinbar gibt es den Vater gerne dem Sohn weiter. Haben mir die Ärzte gesagt. Von daher haben sie gesagt, ja, das ist für uns nicht so überraschend wie für sie. Und dann hat es eine kleine Stresssituation gegeben. Das heisst, der Kleine, für meine Frau war schon lange zu viel Stress gewesen für den Ruhestand. Aber ich habe gefunden, etwas muss man ja tun. Und dann eines Nachts um 3 am Morgen habe ich gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Wir waren in Davos gewesen, in einer Seniorenwoche von unserer Gemeinde. Wir haben dort mitgeholfen. Und plötzlich ist es, wie wenn mir jemand den Hals zudrehen würde. Und nachher ein Druck auf der Brust. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir, glaube ich, wieder ins Spital. Sind dann als Notfall auf Davos ins Spital. Und die haben mich dann abtransportiert mit der Ambulanz auf Chur. Und dort haben sie einen Eingriff gemacht und mir einen Stent gesetzt. Und jetzt geht es mir wieder gut. Fast so gut wie früher. Bei einem Herzinfarkt gehen ja Herzzellen kaputt, die sterben ab und die werden nicht mehr erneuert. Und darum muss ich jetzt ein Training machen, 3 Monate lang, 3 Mal in der Woche, im Spital Schaffhausen, damit das Herz wieder ein bisschen auf höhere Touren kommt. Aber sonst geht es mir gut. Ich finde es schön, dass ich noch leben darf. Ich habe verschiedene Dienste abgesagt. Und einem, den ich gerade kurz vor diesen Diensten absagen musste, habe ich geschrieben, wenn ich gestorben wäre, dann nachher könnte ich auch nicht kommen. Und jetzt muss ich es halt so nehmen. Ich habe meinen Alltag stark entlastet. Sonntagsdienste, die mache ich noch. Also Predigten. Und zwar mit Bewilligung vom Kardiologen. Ich habe ihn gefragt, darf ich predigen? Und dann sagt er, auf alle Fälle. Weil geistige Tätigkeit sei fürs Herz nicht so stressig wie körperliche. Und so bin ich jetzt halt da. Und Sie müssen also keine Angst haben, dass ich irgendwann einmal zusammengehe. Ich fühle mich gut.
Wenn dich aber aufregst, aber eine Gemeinde, ist sie auch nicht gut. Das würde sicher nicht befürworten.
Oder? Ja, wenn ich mich aufrege. Also über eine Gemeinde nicht mehr. Da bin ich pensioniert. Das ist interessant, wenn ich problematische Gemeinden muss, manchmal. Dann nachher kann ich predigen und wieder verschwinden. Und der Prediger muss dann auslöffeln, was ich angerichtet habe. Ja, nein, mich regt einer auf, wenn der Computer abstürzt. Ausgerechnet vor einer Tätigkeit, die ich dringend brauche, das ist mir jetzt kürzlich auch passiert. Ja, etwas einer will ergänzen, wo ich zu Davos auf dem Schragen gelegen bin. Man hat noch nicht gewusst, was ist es jetzt konkret. Habe ich mit dem Herrn geredet und gesagt, ist jetzt das der Schluss? Willst du mich heimholen zu dir? Und dann ist ein tiefer Frieden über mich hineingekommen. Also keine Panik, nichts, sondern tiefer Frieden. Und ich hatte auch den Eindruck, wie wenn der Herr sagen würde, nein, ist noch etwas zu früh, kannst du noch mal loslassen. Und das ist für mich, ein, hast du schon gesagt, ein Riesengeschenk, dass ich noch da sein darf. Und vor allem für meine Frau ist es ein Geschenk. Sie hat immer Angst, ich müsse zuerst gehen. Und das ist bei ihr fast ein bisschen eine Bestätigung, sie also doch. Und jetzt sind wir wieder zusammen und freuen uns, dass wir miteinander den Ruhestand geniessen können. Beim Fragen, was denn dran könnte sie in der EGA, über was sie soll predigen, ist mir der Text in den Sinn gekommen, Jesaja 43, 18 und 19. Und gestern Morgen in meiner stillen Zeit hatte ich eine Inspirationsphase par excellence. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen, wenn der Herr mir so innerhalb 5 Minuten oder 10 Minuten die Linie zeigt. Knochenarbeit kommt nachher schon noch. Aber einfach mal ein bisschen wissen, in welche Richtung soll ich gehen. Und das hat mich unerhört aufgestellt, sodass ich mit Freude da bin. Im Wissen, nicht ich mache es, sondern der Herr selber. Ich lese den Text nach Luther, Jesaja 43. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Der Text fängt ein bisschen komisch an. Wir sollen die Vergangenheit vergessen. Und es gibt ja Gläubige, die behaupten, also die Vergangenheit muss man so schnell wie möglich abhaken, vergessen. Und werden dann so bestärkt durch so einen Text, den ich jetzt gerade gelesen habe. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Eine moderne Übersetzung sagt, blickt doch nicht immer zurück. Ich gehöre zur älteren Generation und dort neigt man gerne dazu, dass man zurückschaut. Und zwar nicht einfach nur glorreich zurückschaut, dort bin ich dann im Fall gut gewesen, sondern was habe ich falsch gemacht? Wieso habe ich das falsch gemacht? Hätte ich es nicht können, ein bisschen anders angattigen und dann wäre es besser rausgekommen? Das ist vermutlich eine Krankheit von alten Leuten, dass man dauernd zurückschaut. Und Jetzt sagt der Text, wir sollen es nicht machen. Wir sollen nicht zurückschauen. Und ich behaupte, entgegen vom Jesaja, das ist unmöglich. Ich kann die Vergangenheit nicht vergessen. Ich bin, was ich bin, mitsamt meiner Vergangenheit. Brutto. Ich will sogar noch weitergehen. Ich muss sie auch nicht vergessen. Ich habe schon manchmal erlebt, dass ich mit negativen Erfahrungen in meinem Dienst anderen konnte helfen, die in einem ähnlichen Schlamassel waren wie ich damals. Wir sollen mit unserer Vergangenheit arbeiten. Wir sollen unsere Vergangenheit ausnutzen. Und wir sollen mit unserer Vergangenheit anderen helfen. Das war auch Jesaja bewusst. 3 Kapitel später sagt er, 46 Vers 9, gedenkt des Vorigen. Ich bin Gott und sonst keiner, ein Gott, dem nichts gleicht. Oder man denkt am Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wieso sagt denn da der Jesaja, ich nehme einen im Auftrag vom Heiligen Geist, der ihn inspiriert hat, gedenkt nicht an das Frühere. Es gibt eine Rückwärtsorientierung, die mich blockiert. Ich habe eins nochmal, was ich vorher gesagt habe. Die Sachen, die ich falsch gemacht habe, die kommen immer wieder. Sie kommen in den 8 Stunden, plötzlich bin ich wach und dann ist es wieder da und dann fängt es an drehen. Und das kann blockieren. Und ich denke, es ist das gemeint vom Jesaja. Was wir nicht dürfen, wir sollen vergeben. Und nicht vergeben, das ist falsch. Und da gibt uns das Neue Testament ja ganz kräftige oder sogar zünftige Warnungen. Es ist gefährlich, nicht zu vergeben. Und zwar sich selber nicht zu vergeben und einem anderen nicht zu vergeben. Wir haben die berühmte Geschichte vom sogenannten Schalksknecht, so hat der Luther das genannt. Ein Knecht, der musste vor dem Chef Rechenschaft ablegen, mit etwa umgerechnet für heutige Verhältnisse 75 Millionen Schulden. Und er hat seinen Chef gebeten, er möchte doch noch ein Geduld haben, er zahle ihm alles zurück. Ich habe mich gefragt, wie der 75 Millionen will zurückzahlen. Einfach so schnell. Der Chef vergibt ihm und sagt, ich erlasse dir deine Schuld. Er kommt raus aus dieser Verhandlung und trifft dort einen anderen Knecht, einen Mitknecht, der ist ihm 100 Franken schuldig. Umgerechnet auf heutige Verhältnisse. Und was macht er? Er würgt ihn und sagt, ich schicke dich ins Gefängnis und du kommst erst wieder raus, wenn du mir deine Schuld gezahlt hast. Und dann haben andere das beobachtet und sind zum Chef gegangen und haben das erzählt. Und er hat dann einmal zitiert und gesagt, so, jetzt kommst aber du ins Gefängnis und du kommst erst wieder raus, wenn du gezahlt hast. 75 Millionen. Und dort sagt Jesus, wenn du nicht vergisst, dann wird dir auch nicht vergeben. Und das ist das Gefährliche an der Vergangenheit. Ich kann über meine Vergangenheit reden und ich kann anderen mit meiner Vergangenheit helfen, weil ich Vergebung bekommen habe und weil ich, was ich tun konnte, versucht habe, mit denen, wo ich Schwierigkeiten hatte, wieder Frieden zu schliessen. Das habe ich gemacht. Und ich wüsste niemanden, wo ich ihm nicht vergeben hätte. Und da sind happige Sachen passiert. Und von daher, darum kann ich so frei da reden über das Problem. Aber ich weiss um Leute, die sagen, ich kann ihm das nicht vergeben. Die Verletzungen sind so tief. Der hat mich so fertig gemacht, dass ich es nicht kann. Und dann sagt Jesus, dann lebst du aber gefährlich. Ich habe mit meinem Computerabsturz gelöschte Daten wieder vorholen. Und dann ist mir die Geschichte in den Sinn gekommen. Meine Schuld wird gelöscht, wenn ich von Jesus Vergebung bekomme. Wenn ich ihm bekennt habe, vergibt er mir. Aber es gibt einen Fall, wo das wieder vorgeholt werden kann, weil ich nicht vergib. Das ist das Gefährliche. Eine nicht verarbeitete Vergangenheit, die blockiert Gegenwart. Und ich möchte, dass Sie das, falls Sie in dem Fall sind, dass Sie das mitnehmen von heute Morgen. Falls Sie nicht vergeben, leben Sie gefährlich. Ja, ich habe doch Vergebung. Jesus hat mir alles vergeben. Aber der eine, der ist so ein schwieriger Mensch. Du hast ja keine Ahnung, was der an mir da hat. Dem kann ich nicht vergeben. Jesus macht keine Ausnahme. Vergib und du kommst Vergebung über. Zweiter Punkt, den ich mir notiert habe. Warum beschäftigen wir uns lieber mit der Vergangenheit? Warum schauen wir immer wieder zurück? Vielleicht sind wir tatsächlich so gut gewesen wie ein Wittmer Schlumpf, wo jetzt die grösste Lob bekommt, was die alles geleistet hat als Bundesrätin. Da ist kein Schatten. Ich habe nie etwas gehört, ich habe auch Fehler gemacht, sondern ich war gut gewesen. Dann redet man natürlich gerne über die Vergangenheit. Leute, die einem auf die Schulter klopfen, ja, du bist gut gewesen. Das ist doch etwas Schönes. Warum beschäftigen wir uns lieber mit der Vergangenheit? Die Vergangenheit ist sicherer als die Zukunft. Niemand von uns weiß, wie unsere Zukunft sein wird. Wir wissen nicht einmal, wie der morgige Tag verläuft. Ja, ich weiß, dass ich am 6. Uhr aufstehen muss, am 7. Uhr muss zum Haus raus und dann läuft es einfach. Wer weiß denn, was weltpolitisch alles passiert bis morgen? Niemand kennt die Zukunft. Es liegt so viel Unsicherheit in der Zukunft, dass wir uns lieber am Sicheren orientieren, an dem, was passiert ist. Unser Text, den ich vorher gelesen habe, der braucht einen Begriff für unsere Zukunft, wo unsere Gegenwart unheimlich gut trifft. Ich mache einen Weg in der Wüste. Wir leben in der Wüste. Und ich habe mal 4 Punkte notiert, die die Wüste kennzeichnet. 4 typische Kennzeichen, die auch unsere Zeit heute kennzeichnet. Wüste ist der Ort von der Orientierungslosigkeit. Und wenn es einen Begriff gibt, der unsere Zeit kennzeichnet, dann ist es das. Unsere Bevölkerung hat keine zuverlässige Grundlage mehr. Was früher noch gegolten hat, die Bibel mit den 10 Geboten und so weiter, das ist alles über den Haufen gerührt. Gott ist abgeschafft worden. Die Bibel sowieso, sagen sogar Theologen, die ist von Menschen erfunden. Folglich haben wir auch die Bibel abgeschafft und wir schwimmen. Achten Sie mal darauf, wenn von ethischen Maßstäben die Rede ist. Was sind denn ethische Maßstäbe, wenn ich keine Grundlage habe? Der eine findet das ethisch verantwortbar und der andere das. Ob man jetzt einen alten Menschen in den Tod befördern darf, das ist doch in gewissen Fällen ist das ethisch möglich, sagt man heute. Abtreibung. Mein Bauch gehört mir. Da hat doch niemand etwas reinzureden. Oder die Ehe. Sollst du nicht die Ehe brechen? Ja, das ist veraltet. Heute ist man modern, wenn man möglichst einen Haufen Beziehungen hat. Orientierungslos. Typisches Kennzeichen für die heutige Zeit. Zweite, Fata Morgana. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Täuschung von unserem Sinn. Also ich bin noch nie in der Wüste wandern. Ich bin schon durch Wüsten durchgefahren, auf sicheren Strassen, aber noch nie wandern. Man sagt, wenn man in der Wüste wandert, dann kann es sein, dass ich weiter vorne durch die Luftspiegel plötzlich den Eindruck habe, dort kommt eine Oase. Und ich laufe auf die Oase zu und merke, das ist keine Oase, es ist weiter Wüste. Es war eine Luftspiegelung, die etwas vortäuscht hat, das gar nicht da ist. Mir ist im Vorbereiten die Esoterik in den Sinn gekommen. Esoterik ist für mich so eine Fata Morgana. Es ist ein Zusammenstellen von verschiedenen Religionen. Ein bisschen aus dem Buddhismus und dann aus dem Hinduismus. Und dann nachher noch aus der Psychologie und aus der Philosophie. Und am Schluss noch ein bisschen Sahnehäubchen, sagt man in Deutschland. Ein bisschen Christsein drauf. Das ist heute die Religion. Fata Morgana. Es dreht nicht. Es hebt nicht. Dritte Kennzeichen, die du müsstest, ist die Einsamkeit. Eben, wenn man mit dem Auto durch eine Wüste durchfährt oder darüber fliegt, dann kann das sehr schön sein. Ich vergesse nie mit der Wüste Zin. Das ist eine Wüste, wo das Volk Israel durchmarschiert ist auf dem Weg nach Kanaan. Also mit dem Auto oder mit dem Gas sind wir dort gefahren. Wunderschön. Also wir haben Bilder gemacht. Das war herrlich. Aber in der Wüste leben, ganz allein irgendwo, ist unheimlich. Einsamkeit ist nicht eine Frage von der Quantität, sondern von der Qualität. Ich kann in einer grossen Masse unheimlich einsam sein. Kennzeichen von unserer heutigen Zeit. Und die Wüste als Ort vom Tod, wo Menschen sterben. Ich bin schon in Zügen gesessen, wo sich ein Mensch vor den Zug gerührt hat. Und inzwischen weiss ich, wenn man in so einem Zug sitzt, dann kommt man eine Stunde Verspätung über, normalerweise. Bis die Polizei alles aufgenommen hat. Menschen, die keinen Sinn mehr sehen im Leben. Ort vom Tod, wo alles letztlich sinnlos ist. Das ist Kennzeichen der heutigen Zeit. Und das führt zum Nächsten. Der Mensch ist nicht für die Wüste geschaffen, sondern für das Paradies. Wir sind nicht eingerichtet für die Wüste. Wir fühlen uns nicht wohl in der Wüste. Man hat den Eindruck, so kann es doch nicht das Leben sein. Und irgendwie spürt jeder Mensch eine Zeit lang die Leere in sich drin. Ein tiefes Loch, das man nicht füllen kann. Darum Esoterik, man versucht es bei allen Möglichen und es klingt nicht. Man versucht es in Beziehungen und sie klingen nicht. Wir sind nicht für die Wüste geschaffen, sondern für das Paradies. Und darum, und jetzt kommen wir nochmal auf den Text, darum flüchten wir. Wir wollen raus aus der Wüste, mit allen möglichen Mitteln wird das versucht. Bei dieser Disco in Rumänien, wo Freitagabend, glaube ich, ist es oder Donnerstagabend, brennt hat und 27 Menschen umgekommen sind, hat es geheissen, sie haben sich einen schönen Abend leisten, die, vor allem junge Leute, die dort in dieser Disco daheim waren. Man versucht es mit allem Möglichen und es klingt nicht. Man flüchtet aus der Gegenwart. Alte Leute, vielleicht die innere Vergangenheit, und junge Leute mehr in Zukunft. Es kommt dann schon mal noch besser. Und damit wir nicht nur auf die böse Welt schauen, möchte ich ein bisschen näher zu uns an. Es gibt auch Gefahr von der frommen Flucht. Flucht in die Vergangenheit. Früher war alles besser in der EGA. Da war noch Leben. Und Lieder. Früher hat man auch so, also über die EGA weiß ich es nicht, aber bei uns, in der Schulgemeinde, hat man aus dem Gemeinschaftsliederbuch gesungen, vierstimmige Sätze, und dann hat man gewusst, was man muss singen. Heute muss man das Ding suchen. Ja, früher haben wir dann noch Chor gehabt. Und heute gibt es den nicht mehr. Flucht in die Vergangenheit. Früher waren Christen noch tonangebend in der Gesellschaft. Man hat sich orientiert an dem, was Christen zu dem Thema zu sagen haben. Wenn die katholische Kirche gegen die Homosexualität etwas sagt, dann nachher ist das natürlich schrecklich in der heutigen toleranten Zeit. Früher war das noch besser. Früher waren die Evangelisationen noch voll. Da sind noch Leute zum Glauben gekommen. Wir haben in Schaffhausen schwärmen die Leute heute noch. Im Jahr 2000 haben wir eine grosse Pals-Evangelisation in der Stallgießerei. Riesige Halle. Da sind die Leute geströmt. Aber heute kannst du evangelisieren und der Saal bleibt leer. Flucht in die Vergangenheit, vielleicht auch persönlich, die letzte grosse Erfahrung mit Jesus, die liegt vielleicht 5 oder 10 oder 15 Jahre zurück. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man bei den Zeugnissen dauern muss von der Bekehrung reden, die schon jahrelang zurückliegt. Neue Erfahrungen mit Jesus. Das ist ein bisschen schwierig. Es gibt aber auch die fromme Flucht in die Zukunft. Man wartet auf den neuen Prediger. Wenn denn der da ist, dann kommt es dann schon noch besser. Jetzt müssen wir ihn halt noch erdulden. Ich rede aus der aus Erfahrung von meiner Kishona-Zeit. Was habe ich dort Reklamationen bekommen? Ja, der alte Prediger, der bringt nicht mehr viel. Wenn dann der Neue da ist, dann geht es dann los. Oder warte auf die nächste Erweckung. Gott, du musst doch etwas machen. Und wann machst du es denn? Oder man wartet, bis Gott endlich meinem Elend ein Ende setzt und das Wunder tut, wo ich schon jahrelang bette drum. Oder die fromme Flucht. Ich freue mich auf den Himmel, weil die Gegenwart so mager geworden ist. Wir sind Meister im Flüchen. Aus der Gegenwart raus. Entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und jetzt kommt das Jetzt. Unser Text sagt, ich mache ein Neues. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Interessant ist, dass man damals vermutlich schon Wahrnehmungsprobleme hatte. Was Neues? Wo siehst du Neues? Ich sehe überhaupt nichts. Es ist immer das Gleiche. Und er sagt, erkennt ihr es denn nicht? Das Neue. Entscheidend ist Gegenwart. Im Jetzt. Heute gestalte ich, was einmal wird meine Vergangenheit sein. Heute. Jetzt. Als ich das erste Mal jetzt gesagt habe, das ist schon Vergangenheit. Das ist eigenartig vom Jetzt. Jetzt heisst, in dem Augenblick schafft Gott Neues. Ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ja, was soll jetzt heute Morgen Neues passieren? Der hat ja keine Ahnung, wie es bei mir daheim aussieht. Der weiß ja nicht, was ich da innen an Knörz und Nöte mit mir herumträge. Und ich sage Ihnen ja, Sie haben recht, ich weiß es nicht. Aber darum haben wir doch den Heiligen Geist, der weiß haargenau, wie es in uns drin aussieht. Und wenn Sie verzweifelt oder sind, dann ist das Ihre Predigt heute. Jetzt schafft er Neues. Jetzt, nicht morgen oder übermorgen oder in einem Jahr. Jetzt macht das Neue. Jetzt in der Stille. Unscheinbar stelle ich Weichen, wo vielleicht erst in 10 oder 20 Jahren sichtbar werden. Weichen, wo mein ganzes zukünftige Leben prägen und beeinflussen. Jetzt. Und darum hat der eine das so betont am Anfang. nicht auf die lange Bank, sondern wenn Gott jetzt zu mir redet, dann sage ich, jawohl, jetzt kannst du mich haben. Jetzt kannst du mich über mich verfügen. Jetzt kannst du mir sagen, was ich soll tun. Nach kürzlich in einer grossen Gemeinde eine Predigt hatte. Nicht die Predigt, es war etwas anderes. Dann kommt einer zu mir und sagt, ja, ich würde schon gerne Gottes Willen tun, aber ich weiss ja nicht was. Dann habe ich gesagt, das ist auch nicht deine Aufgabe. Gang davon aus, wir haben einen allmächtigen Gott, der sich auf meine Art einstellen kann. Allmächtig heisst, er weiß genau, wie ich ihn kann erfassen, ihn kann realisieren und er sagt es mir haargenau, sodass ich es verstehe. Deine Aufgabe, habe ich dem jungen Mann gesagt, deine Aufgabe ist, gehorsam, wenn Gott redet. Du musst Gottes Willen nicht zu den Fingern aussuchen. Aber wenn Gott redet, dann gehorchen. Und das ist das Problem. Bernhard Repsch hat einmal in einem Referat hat er gesagt, solange ich nach Gottes Willen frage, brauche ich ihn nicht zu tun. Wir sind Schlaumeier, wir wissen es eigentlich, aber man fragt und fragt und fragt, anstatt das zu machen, was er mir schon lange gesagt hat. Und jetzt heisst, jetzt gebe ich Gott ein volles und ganzes Ja, er soll mir mein Leben führen. Es kann gefährlich werden. Ich erinnere mich an 21, wo ich in Bütschwil im Hotel Sonne ein ganzes Jahr gegangen. Vor meinem Hotelbett bin ich runtergeknüllt und gesagt, Gott, wenn du mich jetzt noch willst, dann sollst du mich ganz haben. 3 Monate später hat er mir meine Freundin weggenommen. Und ich habe gekämpft mit ihm. Das kannst du nicht. Die ist gläubig und wir passen zusammen. Also Freundin, nicht wie man heute Freundin hat. Wir wollten einfach eine Beziehung aufbauen. Ich habe ihm vorgerechnet, wieso die Frau zu mir passt, stundenlang. Und Gott ist bis im Nein geblieben. Die Frau ist später Missionarin geworden, wie Wycliffe. Tolle Frau, aber sie ist nicht meine Frau geworden. Ich habe meine Frau dann etwa 6 Jahre später kennengelernt. Und bin dankbar, dass er dort Nein gesagt hat, bei der ersten. Aber das sage ich jetzt im Rückblick. Jetzt heisst, ich sage Gott Ja zu einem vollen Verfügungsrecht. Ich habe jetzt vorhin das mit 21 erwähnt. Vielleicht merken Sie, auf was ich raus will. Entscheidungen von heute, die kommen manchmal erst Jahre später zum Vorschein. Da kann sich jemand entscheiden, heute, ich gehorche dir, egal was kommt. Das merkt niemand. Das ist eine private Entscheidung, da im Herz. Aber vielleicht merkt man es in 2 Jahren, in 5 Jahren, was der Sonntag bewirkt hat, weil Gott geredet hat. Schön ist in dem Ganzen, es heisst nicht, schaffet etwas Neues. Macht endlich. Hört auf mit guten Vorsätzen, sondern es heisst, ich will ein neues schaffen. Gott will. Und wieso will ich denn nicht, wenn er will? Gott, ich bin bereit. Ich stand dir zur Verfügung. Schaff du das Neue, was ich nicht kann. Machst du. Aber wie sieht denn das jetzt konkret aus? Mit dem will ich dann abschliessen. In unserem Text gibt es 2 Hilfen, wie das jetzt könnte aussehen. Hilfe Nummer 1 heisst im Vers 19, ich mache einen Weg in der Wüste. Vielleicht ist jemand da, der sagt, genau das ist es, ich sehe keinen Weg mehr. Ich stand vor einer Wand. Und ich bete und bete und Gott macht nicht. Er hat mich vergessen. Er sagt, ich mache einen Weg. Und zwar nicht irgendwann in Zukunft, sondern jetzt. Jetzt fängt er an, den neuen Weg zu bauen. Und ich erinnere an Jesus, wo er gesagt hat, ich bin der Weg. Religionsstifter haben den Weg gezeigt. Jesus hat gesagt, ich bin ihn. Und ich bin bereit, für einen hohen Preis zu zahlen, damit ich an der Weg sein kann. Ich gebe mein Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich gebe mein Leben, damit du mir glaubst, ich mache einen Weg. Er ist der Weg. Und wenn ich Hilfe in meinen Problemen bekomme, dann muss ich mich an ihn wenden. Als der, der Weg ist. Wo auch mein Weg ist. Ob ich es jetzt sehe oder nicht. Interessant ist ein kleines Wörtchen mit zwei Buchstaben. Das Wörtchen in. Ich mache einen Weg in der Wüste. Nicht aus der Wüste raus. Die Wüste bleibt aus einem ganz bestimmten Grund, auf den kommen wir am Schluss noch. Aus einem ganz bestimmten Grund bleibt unser Standort, die Wüste. Wir bleiben in dieser furchtbaren Welt mit all diesen Anfechtungen, mit diesen Schwierigkeiten, wo ich manchmal die Hände verrühre und sage, Gott, kommst du noch draus? Ich nicht mehr. Wir bleiben in der Wüste, aber in dieser Wüste macht Gott einen Weg. Er zeigt sein Können in der Wüste. In den Schwierigkeiten zeigt er einen Weg. Und das Zweite, ich mache Wasserströme in der Einöde. Auch in Vers 19. Und das ist der Grund, warum er uns in die Wüste lässt. Wir kennen die Tankstelle. Jesus hat zu der Samariterin am Jakobsbrunnen gesagt, wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird nie mehr dürsten. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Ich komme Wasser rüber, damit ich weitergehen kann. Damit andere, die in der Wüste am Verenden sind, können weiterleben. Ich habe mal gelernt, dass man in der Wüste ungefähr, glaube ich, 3 Wochen kann ohne Nahrung bleiben, aber nur 3 Tage ohne Wasser. Das Wasser ist das Entscheidende. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Darum bin ich vielleicht an einer ganz schwierigen Arbeitsstelle, weil es dort eine oder eine braucht, wo Wasser hat, wo weiß, wo man Wasser überkommt. Und ich möchte doch schon lange, dass der Chef endlich abgelöst wird. Vielleicht brauche ich den Chef, damit es deutlich wird, ich habe eine Quelle, wo mir entscheidend hilft. Wir sind unter Auftrag. Tankstelle sie für andere. Und wenn Sie morgen Morgen an die Arbeit gehen, dann nehmen Sie das Wasser doch mit. Das Wasser, das Sie selber bekommen haben am Morgen, sich füllen lassen, damit andere nachher von mir profitieren können. Von meiner Art, von meiner Liebe, von meiner Ehrlichkeit. Dass ich Wasser weitergeben kann. Für Verdurstende. Und ich habe das Bild als Schluss mitgenommen. Das ist die Wüste Zin. Das ist eine Wüste zwischen Ägypten und Kanaan. Eigentlich ein furchtbares Gebiet. Wir sind runtergefahren und plötzlich kommen wir zu Wasser, mitten in der Wüste. Und achten Sie mal, wo das Wasser ist, ist es grün. Wo kein Wasser ist, ist es Sand. Fels. Das ist die Stelle, wo der Mose von Gott den Befehl bekommen hat, er soll zum Felsen reden und dann kommt Wasser raus. Und die Hirten in der Wüste, die wissen, wie ein Felsen beschaffen ist, wo Wasser drin ist. Hinter den Felsen gibt es grosse Wasserreservoir. Wenn es mal regnet in der Wüste, dann versickert das und wird unterirdisch aufbewahrt. Und der Hirt weiss, wo die Stellen sind und muss nur anklopfen und dann kommt das Wasser. Und der Mose hat gesagt, ja, schließlich habe ich 40 Jahre Schaf gehütet in der Wüste, ich weiss, wo Wasser ist. Und klopft an den Felsen, anstatt dass er redet zum Felsen. Aber das Wasser ist gekommen. Die Stelle da. Das Wasser ist gekommen. Und das Volk hat es trinken gehabt. Wir sollen so Tankstellen sein. Wasserlieferanten. Ich will noch beten. Danke vielmals, Herr, dass du so viel Geduld hast mit uns. Morgen sind wir wieder in anderen Verhältnissen. Morgen haben wir wieder Menschen um uns herum, die uns vermutlich ärgern, wo wir neidisch sind, misstrauisch. Herr, du hast uns so beschenkt, hast uns einen Weg gezeigt, wie wir gerettet werden und versorgst uns in der Wüste mit dem Wasser. Lass uns Menschen sein, die anderen dürfen zur Hilfe werden, ein Segen werden für die Ewigkeit. Herr, und du weißt um die in unserer Mitte, wo du jetzt heute Morgen konkret im Auge hast, wo du etwas Neues anfangen willst, gib du ihnen den Mut zu einer heiligen Entscheidung, die vielleicht erst viel später zum Vorschein kommt. Schenk, dass der Gottesdienst nicht vergeben war. Amen.
Ja, herzlichen Dank, Musikteam. Herzlichen Dank dir, Karl Albi, jetzt für die Predigt. Ich nehme eigentlich zwei Sachen mit. Also das eine ist, ja, das, was ich heute entscheide, wird Einfluss auf meine Zukunft. Das weiss ich ja eigentlich, aber doch, es ist gut, dass ich mich jetzt höre. Und ich könnte es ja gut auf morgen verschieben, oder? Die Entscheidung. Ich kann ja morgen die Chance nehmen, aber doch, es ist, ja, man sollte es nicht rausschieben. Und das andere ist, dass wir in der Tankstelle sein können, dass uns auch das bewusst ist, wenn wir in die neue Woche hineingehen. Das ist ein grosses Privileg, das wir haben, dass wir etwas haben, was andere nicht haben, was Gott nicht kennt. Und dass wir einfach in dem Bewusstsein auch in die neue Woche hinein dürfen gehen, dass wir ein Wasser haben und eine Tankstelle können sein, für die, die leer sind. Danke vielmals, dass ihr heute Morgen gekommen seid. Ich möchte euch ganz einen schönen Sonntag wünschen. Und es ist schön, wenn wir uns noch treffen im Coffeeshop oben. Schönen Sonntag, guten Start in die neue Woche.